Geht Liebe wirklich durch den Magen? Und kann man Libido essen? Heute klären wir, was Ernährung mit Lust, Hormonen und Fruchtbarkeit wirklich zu tun hat und was eher Küchenmythos ist. Bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu Iss. Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Antonina Müller, Spitzenköchin.
Und ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler. Ich erzähle euch direkt mal, ich habe neulich nämlich eine Nachricht bekommen von einer Freundin, Freund. Ich sage jetzt nicht von wem, liebe Nadja. Also nicht direkt. Oder man kann auch sagen, Schwibschwabschwager. Es hat ja keiner irgendwie Probleme so mit seinem Liebesleben. Ne? Am Stammtisch schon mal gar nicht. Aber, also ihr wisst schon. So.
Ja klar, Achim, ich weiß. Ja, was für eine Frage denn? Haus raus.
Also diese Freundin eines Bekannten vom Schwibschwabschwager ist es ja, ne? Von der Schwibschwabschwägerin. Übrigens, zweiten Grades wollte wissen, gibt's eigentlich ein Lebensmittel, mit dem ich die Libido, also quasi ein Liebeslebensmittel, gibt sowas, Achim? Wollte sie von mir wissen?
Ha, das ist ja mal eine Frage, würde ich sagen. Die stellt man wahrscheinlich jetzt nicht so beim Sonntagsbrunch mit der Schwiegermami, oder?
Es gibt ja viele Mythen, ne, so, keine Ahnung, Feigen beispielsweise, ne, weil die auch so was Sinnliches haben und.
Also ich kenne Austern. Also Austern ist so für mich dieses Ding, wo.
Da ist im Zweifel auch noch was Wahres dran, weil Austern extrem zinkreich sind und Zink ja an der Spermatogenese beteiligt ist, also der Bildung von Sperma. Ah, ja. Aber das hat jetzt nichts mit der Qualität der Libido oder des Sexlebens zu tun. Und deshalb haben wir heute mal gedacht, na, wir gucken jetzt mal, was hat denn quasi Einfluss, Ernährung, Stoffwechsel, gibt es Lebensmittel, die eine gewisse Funktion haben. Und ich kann sagen, ja, man kann da einiges machen.
Also sprechen wir heute mal ganz offen darüber, über Love Food, Fruchtbarkeit und darüber, was auf dem Teller vielleicht mehr passiert, als man denkt.
So ist es.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
So Achim, jetzt haus raus. Ich bin echt gespannt. Geht die Liebe wirklich durch den Magen?
Also wenn man jetzt von dem wirklichen Spruch ausgeht, ne, Liebe geht durch den Magen, also wenn man den jetzt mal aufdröselt, dann würde ich sagen, am Anfang einer Liebesgeschichte eher nicht. Also da geht die Liebe erstmal direkt in den Bauch und zwar mit Karacho, also es fährt einem ja richtig in den Bauch. So.
Also meinst du die Schmetterlinge?
Ja, man hat ja so ein flaues Gefühl im Bauch, ne, und so ein eher, also jetzt nicht quasi, dass man hungrig ist, vielleicht, dass man liebeshungrig ist, aber dass man jetzt einen besonderen Hunger hat, eher nicht. Also frisch Verliebte kennen das ja, Herzklopfen, weiche Knie, ich weiß nicht, ob du das noch hast, liebe Antonina.
Immer.
Maxi, Schmetterlinge im Bauch. Da ist der Hunger eigentlich wie weggeblasen und da reicht gefühlt schon ein tiefer Blick, ein schiefes Lächeln, ein bisschen Nähe, um emotional komplett satt zu sein. Der Grund, verliebt sein, ist für den Körper quasi ein Ausnahmezustand. Da wird regelrecht ein Feuerwerk an Botenstoffen gezündet. Oft ist die Rede von Phenylethylamin. Das ist quasi das Glücks- und Lusthormon, allerdings spielt es nur eine Rolle. Also es ist quasi ein ganzes Feuerwerk an Botenstoffen, wenn man wirklich verliebt ist. Und das macht uns so euphorisch, hibbelig und so herrlich unvernünftig. Also blöd nur für den Magen, weil der oft in der Phase zu kurz kommt. Und deshalb haben viele frisch Verliebte weniger Appetit und stattdessen dieses berühmte Kribbeln oder flaue Gefühl, die Schmetterlinge im Bauch. Man könnte also sagen, in der ersten Phase der Liebe lebt man nicht von Brot und Butter, sondern eher von Blicken, Bauchkribbeln und vielleicht ein bisschen Wahnsinn. Aber je länger die Beziehung dauert, desto eher findet die Liebe dann tatsächlich doch ihren Weg in den Magen. Also wenn aus Herzrasen Alltag wird, dann kommen plötzlich die richtig schönen Dinge ins Spiel. Also zusammen kochen, zusammen essen, zusammen naschen, gemütliche Abende auf dem Sofa. Und Liebe wird dann oft weniger dramatisch, aber dafür deutlich genussvoller. Und genau das sieht man offenbar manchmal auch auf der Waage. Also Menschen in glücklichen, langfristigen Beziehungen, also das möchte ich ganz deutlich dazu sagen, glücklichen, langfristigen Beziehungen legen nicht selten eher ein bisschen zu als Singles. Klingt erstmal ein bisschen unerquicklich, ist aber oft einfach ein Zeichen von Vertrautheit, Genuss, gemeinsame Gemütlichkeit, aber auch ein Angekommensein, ne, dass man jetzt nicht mehr auf die Jagd gehen muss, und sondern ein bisschen dann das Testosteron auch runterfährt. und man eher so auf Erhalt ist, statt auf Trieb und Jagd. Heißt unterm Strich, am Anfang macht Liebe eher satt, obwohl man nichts gegessen hat. Später schmeckt sie dann oft sogar richtig gut. Und falls gerade niemand da ist, der Schmetterlinge auslöst, Ausdauertraining kann die Stimmung bzw. den Phenylethylaminspiegel ebenfalls anheben. Also es ist kein Ersatz für Verliebtheit, aber für gute Laune, Leichtigkeit, ein kleines Hochgefühl. Ist ziemlich nah dran, aber manche sind ja dann auch ganz verliebt in ihr Fahrrad, in die Laufschuhe und manchmal sogar ins eigene Spiegelbild.
Oh ja.
Also Ausdauersport kann auch was dazu beitragen, dass man so ein bisschen so dieses Verliebtheitgefühl kommt.
Das finde ich irgendwie schön.
Kurze Werbepause.
Als Köchin kenne ich es einfach nur zu gut. Ein passender Wein macht ein Gericht erst richtig rund. Oder ganz nach unserer Ist-Ernährungswissen mit Biss-Devise, maximal lecker. Und genau diese perfekte Ergänzung kannst du dir jetzt ganz einfach nach Hause holen, ohne dass du dafür erst ein Weindiplom brauchst. Wir haben eine Empfehlung, die mal richtig gut zu einem entspannten Abend und zu jedem Gericht passt, versprochen. Nämlich der Online-Weinhändler vinos.de mit V geschrieben bitte. Vinos arbeitet direkt mit spanischen Winzern zusammen und bringt ziemlich viel mediterranes Urlaubsgefühl ins Glas. Ganz ohne snobby Vibes, sondern unkompliziert und einfach zugänglich. Das ist mir ja als Köchin immer super wichtig, denn ich bin ja auch kein Sommelier. Bei Vinos findest du hochwertige Weine für den Alltag, egal ob zu Pasta, vegetarische Gerichte oder einfach ein entspanntes Dinner mit Freunden. Der passende Wein macht oft den kleinen, aber feinen Unterschied.
Und auch für Leute wie mich, die keinen Alkohol trinken, gibt's bei Vinos eine schöne Auswahl an alkoholfreiem. Meine Empfehlung, alle haben mich einmal durchs Sortiment gekostet und ich kann euch sagen, mir haben wirklich alle geschmeckt. Egal ob alkoholfreiem Aperitivo, Sauvignon Blanc oder bärigem Rotwein. So, und weil es so lecker war, gibt's jetzt für euch noch ein Kennenlernangebot. Über vinos.de/biss bekommt ihr ein Weinpaket mit rund 50% Kennenlernrabatt für nur 29,99 Euro. So kannst du dich ganz entspannt durchprobieren und deinen Favoriten fürs nächste Dinner finden. Ihr könnt zwischen verschiedenen Paketen mit und ohne Alkohol wählen. Als Extra bekommt ihr sogar noch ein Gläserset von Schott Zwiesel dazu. Finde ich sehr schön, das Gläserset übrigens. Als Neukunden bekommt ihr das Ganze sogar versandkostenfrei. Probiert's aus, geht auf vinos.de/biss. Dort bekommt ihr die Pakete für 29,99 Euro mit rund 50% Rabatt. Das Angebot gilt bis zum 30.05.2026 und wie immer verantwortungsvoll genießen ab 18.
Also, gutes Essen verdient guten Wein, egal ob mit
oder ohne Alkohol.
Jetzt geht's weiter.
Aber jetzt kommt die Frage natürlich, besser im Bett durch die richtige Ernährung. Geht es wirklich? Also, dass man einfach auch mehr Lust hat, ne?
Ja, das funktioniert schon, aber jetzt nicht nach dem Prinzip einmal gut gegessen und dann gut geliebt. So simpel ist der Körper dann doch nicht. Und ganz ehrlich, wer völlig überfressen ins Schlafzimmer taumelt, der erlebt dann selten erotische Höchstleistungen. Also das ist schon mal ein Punkt, dass man sagt, naja, jetzt so ein Candlelight-Dinner und da sich richtig vollstopfen, das ist eher ein Liebestöter. Das wäre dann eher ein Verdauungsspaziergang in der Horizontal, in der Vertikal. Viel entscheidender ist ohnehin was anderes. Und zwar, ein erfülltes Liebesleben ist nicht nur Kopfsache und auch nicht nur Chemie zwischen Menschen, sondern auch quasi, dass die Chemie im Stoffwechsel stimmt oder die Gefäße in Ordnung sind, der Hormonstatus gut ist. Mhm. Und genau deshalb spielt auch der Bauchumfang eine größere Rolle, als vielen vielleicht lieb ist, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil zu viel Bauchfett hormonell aktiv ist. Das heißt, es bringt den Stoffwechsel aus dem Takt, kann die sexuelle Funktion messbar beeinträchtigen. Also bei Männern ist Übergewicht mit einem höheren Risiko für Erektionsstörungen verbunden, und zwar direkt. Und die gute Nachricht, der Körper lässt sich in vielen Fällen wieder in die richtige Richtung stupsen. Also besonders eindrucksvoll gezeigt hat das eine viel zitierte Studie von der Catherine Esposito. Die wurde im renommierten Fachjournal oder Journal JAMA, also dem Journal of American Medical Association, veröffentlicht, und dort zeigt sich, dass übergewichtige Männer mit Erektionsproblemen durch die Gewichtsreduktion, mehr Bewegung, eine bessere Ernährung ihre Sexualfunktion deutlich verbessern konnten. Und was sehr spannend ist, bei rund jedem Drittel hat sich quasi der Ursprungszustand wiederhergestellt, also wieder normalisiert. Also man kann tatsächlich durch eine Gewichtsreduktion wieder seine sexuellen Fähigkeiten zurückerlangen Und das ist schon ziemlich eindrucksvoll und zeigt, ein gesünderer Lebensstil wirkt nicht nur auf der Waage, sondern halt eben auch aufs Liebesleben und natürlich für die Gesundheit im Allgemeinen. Mhm. Und das betrifft übrigens keineswegs nur Männer. Auch bei Frauen spricht vieles dafür, dass Gewichtsreduktion und ein gesünderer Lebensstil die Sexualfunktion verbessern können. Unter anderem über Stoffwechsel, Gefäßgesundheit auch hier und allgemeines Wohlbefinden. Aber auch durch eine bessere Versorgung, Peripherie, ne, durch die kleinen Blutgefäße, dass sie wieder besser versorgt werden und man gefühlssensibilisierter wieder wird. Und das kann man tatsächlich auch mit Ernährung steuern. Oder anders gesagt, was dem Herzen gut tut, ist häufig auch für die Libido keine schlechte Idee.
Also du sagst aber auch, unsere Libido wird dann auch durch die Ernährung, also wir können das beeinflussen und wird besser.
Also grundsätzlich ja, ne? Also ganz vorne steht natürlich dieses nicht mit überfülltem Bauch, ja. Da ist man mit der Verdauung beschäftigt. Und dann spielt natürlich schon der Bauchumfang eine Rolle. Übergewicht spielt eine massive Rolle, wie ich es eben gesagt habe. Und ja, ganz grundsätzlich der Ernährung, weil unser Lustempfinden wird zu einem guten Teil durch sexuelle Hormone gesteuert, also Testosteron zum Beispiel, ist für Frauen auch sehr wichtig, damit der Körper die Hormone in ausreichender Menge und in einem günstigen Verhältnis bilden kann, braucht er eben die richtigen Baustoffe, also Lebensmittel oder Nährstoffe. Und dazu gehören vor allem gute Fette, ausreichend Proteine, Eiweiß. Genau deshalb passen Lebensmittel wie Avocados, Olivenöl und Nüsse sehr gut in eine Ernährung, die den Hormonhaushalt eben unterstützen soll und für ein ausgeglichenes Hormonlevel sorgt. Auch eiweißreiche Lebensmittel wie Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier sind in dem Zusammenhang auch interessant, weil sie eben wichtige Aminosäuren liefern und Prozesse unterstützen, die mit der Ausschüttung unter anderem von Dopamin zusammenhängen, also jenem Botenstoff, der mit Antrieb, Motivation und auch Lust in Verbindung gebracht wird. Also Dopamin ist quasi unser Antriebshormon, ne? Also was uns quasi aktiviert, ja. Endorphine spielen natürlich auch eine Rolle, also nicht nur Dopamin, wenn es um Antrieb geht. Spannend ist in diesem Zusammenhang natürlich auch Eier, also Hühnereier. So, wenn ihr wisst, was ich meine. Vor allem das Eigelb.
Ich hätte gar nicht kapiert, wenn du nichts gesagt hättest.
Vor allem Eigelb, weil darin eben unter anderem Cholesterin, Omega-6-Fettsäuren stecken. Nicht nur schlecht, Cholesterin, sondern hat auch eine wichtige Funktion. Cholesterin dient dem Körper als Ausgangsstoff für die Bildung von Sexualhormonen wie Testosteron. Und Omega-6-Fettsäuren werden ebenfalls immer wieder mit der Hormonproduktion in Verbindung gebracht. Es gibt den amerikanischen Erfolgsautor Timothy Ferris. Und der geht sogar so weit, dass er sagt, dass 4 Eier, also rund 800 bis 900 Milligramm Cholesterin für unglaublichen Sex sorgen sollen. Wobei man fairerweise sagen muss, das ist eine Zuspitzung, also nicht das Ergebnis von Studien. Ausprobiert habe ich es in der Form auch noch nicht. Also wer mag, wer möchte, kann das gerne mal ausprobieren. Kann auch gerne anonym schreiben, ob es wirklich funktioniert hat.
Spannend.
Aber auch Vitamin D wird in aktuellen Veröffentlichungen immer wieder als möglicher Einflussfaktor auf die Sexualhormone diskutiert. Ganz klar ist, für viele Prozesse im Körper ist Vitamin D wichtig und möglicherweise eben auch für gut funktionierendes hormonelles Gleichgewicht. Aber da fehlen einfach noch weitere Studien, die das klar belegen. Und wenn es um die Spermienqualität geht, also Thema Kinderwunsch und so, dann sollte man ebenfalls auf die Nährstoffversorgung achten. Vor allem da spielen halt Zink, Vitamin C eine wichtige Rolle und sind sehr relevant. Also wer seine Fruchtbarkeit unterstützen möchte, sollte eben genau die Versorgung mit Zink und Vitamin C auch mit im Blick haben. Ist aber wieder was anderes jetzt, als sozusagen, dass die Libido gefördert.
Ja, aber spannend, ja, dass man da auch ein bisschen fördern kann und wirklich auch schauen kann, dass es unterstützt, ne? Ja, aber gibt es denn auch gezielte, also so Liebeslebensmittel, also zur Leistungsförderung? Ja. Weil wir sind jetzt bei dem Thema, jetzt bin ich mal...
Ja, ja. Also quasi Potenzmittel zum Kauen.
Ja, genau. Jetzt, ne? Also jetzt kein Viagra, wo ich mir kaufe, sondern dass ich...
Ja, aber die gibt es durchaus, wobei man fairerweise sagen muss, Lebensmittel ersetzen natürlich keine Therapie, sonst würden sie auch nicht Lebensmittel heißen, sondern Medikamente oder Therapeutika. Mhm. Aber sie können den Körper biochemisch zumindest durchaus in einer Weise unterstützen, die fürs Liebesleben interessant sein könnte. Also wenn wir mal mit der Wassermelone anfangen, und damit meine ich jetzt nicht sozusagen das rote Fruchtfleisch in der Wassermelone, sondern genauer gesagt, also kurz vor der Schale, also der grünlich-weiße Bereich, also diese Randschicht, die ja viele immer so großzügig einfach wegschneiden oder gleich ignorieren, die sollte man durchaus mal mitknappern, weil da steckt ein Stoff drin namens L-Citrullin. Und dieses L-Citrullin wird in den Nieren zu L-Arginin umgebaut. Und L-Arginin ist sozusagen natürlich interessanter Stoff für die Sexualfunktion, weil es die durch Blutung unterstützen kann, auch im Intimbereich.
Ah, also, ja. Aber du sagst wirklich nur dieser Rand und nicht das Rote.
Also steckt natürlich auch in der roten Schicht, aber so quasi der hauptsächlich der größte Anteil spannend. Im Verhältnis ist in dieser grünen Schicht mit
wo
drin.
Keiner mit
zu spannend, das wirst du Maxi wahrscheinlich dann morgen gleich irgendwie so unterheben. Ne? Also nochmal, um den Grund zu benennen. Also Arginin ist eine Vorstufe von Stickstoffmonoxid, also NO wird es abgekürzt. Mhm. Und dieser Stickstoffmonoxid ist eben entscheidend für die Gefäßweitstellung. Und wo Gefäße sich vernünftig erweitern können, ist die Durchblutung eben besser. Und das spielt auch für die Erektionsphysiologie eine wichtige Rolle. Wichtig ist mir aber, man sollte Wassermelone jetzt nicht gleich als natürliches Viagra sehen oder so, obwohl schon echt eine Funktion hat. So schlicht ist es dann doch nicht, aber biochemisch ist der Gedanke durchaus spannend. Ein weiterer Vorteil von diesem L-Citrullin, also der Stoff, der da in dieser grünen Schicht steckt, ist, dass er gewissermaßen wie eine Art Depot oder wie so eine Retardkapsel wirkt, weil er über längere Zeit zu L-Arginin umgebaut wird und dem Körper damit nicht nur für eine kurze Zeit, für einen kurzen Moment zur Verfügung steht. Das heißt, also wer diesen Mechanismus nutzen möchte, muss jetzt nicht im Halbstundentakt Melonschiffchen oder so futtern, sondern es reicht, wenn man da quasi jetzt, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, wenn man jetzt ein Vorhaben hat, sexueller Natur.
Dann, also ihr merkt schon, ich lache heute wirklich viel, aber ich finde das einfach, das Thema ist wirklich spannend. Ich finde das einfach schön. Ne?
Finde ich auch spannend. Ja, der kann dann einfach mal eine große Portion quasi von diesen Randschichten.
Einfach
aber mir ist jetzt übrigens nichts bekannt, dass man da irgendwie eine Nebenwirkung hat. Natürlich, wenn es dann zu Verdauungsproblemen kommt oder so und man mehr auf der Toilette sitzt als im Bett liegt oder aktiv ist, ist es natürlich schlecht.
Also jetzt keine 4 Kilo. Also nicht eine riesen Wassermelone nehmen und den ganzen Rand
davon essen. Nein, ich würde erstmal sagen, langsam... Sexy futtern. So. Und dann sind Haferflocken noch ganz interessant. Also ehrlich? Dazu gibt es zwar nicht Unmengen an Studien, aber laut Dr. Frank Sommer sind sie sowas wie eine kleine, oder sie sind seine Geheimwaffe, so hat er das gesagt. Der Hintergrund: in Haferflocken stecken bestimmte Verbindungen, die sogenannten Avenacoside. Und die sollen dazu beitragen, dass dem Körper mehr biologisch aktives Testosteron zur Verfügung steht. Bevor jetzt jemand denkt, das sei nur ein Männerthema, nein, das habe ich ja eingangs schon gesagt, auch für Frauen ist eine gute Testosteronproduktion wichtig, etwa für Antrieb, Belastbarkeit, Regenerationsfähigkeit, Willenskraft und natürlich auch für die Libido. Außerdem wird Haferflocken nachgesagt, dass sie einen günstigen Stickstoffmonoxidspiegel unterstützen können, also ähnlich wie bei der Melone durch dieses L-Citrullin. Und Stickstoffmonoxid ist wiederum genau der Stoff, der eben für die Gefäßweite sorgt, also auch für eine vernünftige Durchblutung im Intimbereich. Und das ist wichtig, weil es eben die Sensibilität im Intimbereich erhöht. Also es wird gefühlsechter.
Mhm. Und schöner. Punkt.
So. Schöner, ja, vielleicht. Schöner, ne? Mit anderen Worten, Haferflocken werden damit gleich in zweierlei Hinsicht interessant für ein intaktes Liebesleben. Also einmal hormonell. Und einmal über diese Durchblutungs- oder erhöhte Durchblutungsfunktion. Und also Professor Sommer hat empfohlen, für einen möglichen Effekt mindestens 5-mal pro Woche, am besten morgens, eine kleine Schüssel mit Haferflocken zu essen. So.
Macht euren Porridge, denkt immer dran.
Genau, und weil bekanntlich nicht nur beim Liebesleben alle guten Dinge drei sind, kommt jetzt noch ein weiteres natürliches Lebensmittel bzw. Liebeslebensmittel mit ins Spiel, und zwar der Brokkoli. Ja, hätte keiner gedacht.
Das finde ich wirklich, nein, das haut mich um, ehrlich, ja, das hätte ich nie gedacht.
Also das habe ich ja schon x-mal gesagt, dass der aus ernährungsphysiologischer Sicht echt ein Knaller ist und super gut ist. Ne? Und Glucosinolate, die werden ja dann zu Sulforaphan, also wenn man klein schneidet und. Ne? Aber der kann tatsächlich auch liebesmüde Männer und Frauen wieder etwas munterer machen. Denn ähnlich wie bei den Haferflocken wird auch Brokkoli zugeschrieben, das biologisch aktive Testosteron zu unterstützen. Und dazu kommen die enthaltenen Senföle, die offenbar dabei helfen können, das Verhältnis von Testosteron und Östrogen bzw. Estradiol in eine günstigere Balance zu bringen. Also nochmal die Vorteile: Erhöhung des aktiven Testosterons, Ausgleich des Östrogen-Testosteron-Verhältnisses und außerdem wegen der Inhaltsstoffe durchblutungsfördernd im Beckenbereich. So, also es ist,
also haben wir eigentlich schon unser Dreigang-Menü. Wir essen erst ein Porridge, danach Mittagessen gibt es ein Brokkoli und dann zum Dessert gibt es eine Melonenschale.
Dann wirst du zur Liebesmaschine.
Ja, also guck mal.
Ja.
So, aus. Erfolgsrezept gibt keins.
Genau. Ich würde nur eine Sache noch dazu sagen, und zwar eben beim Brokkoli, wie man den möglichst so zubereitet, dass er am meisten von diesen gesunden Inhaltsstoffen enthält. Also diese Glucosinolate werden dann, wenn man ihn schneidet, zu Sulforaphan, was deutlich wertvoller ist. Also eine Lagerung Hitze hemmt die Bildung der gesunden Inhaltsstoffe. Beim Schneiden und Kauen wird dieses Glucoraphanin quasi verwandelt in dieses besonders wertvolle Sulforaphan. Mhm. Also es bedeutet schon, dass man den Brokkoli auch gut kauen sollte und vorher natürlich gut und klein schneidet, dann einen Augenblick liegen lässt und dann erst weiterverarbeitet. Und wer dem Ganzen noch einen draufsetzen will oder quasi den vollen Gehalt der gesunden Inhaltsstoffe wiederherstellen möchte, wenn man ihn jetzt mal gedämpft, gedünstet oder auch mal gekocht hat, dann kann man quasi einen Löffel Senföle dazu geben. Also entweder einen echten Senf oder man Kresse, Wasabi, Meerrettich, Rucola geht auch, mit dazuhauen. Und dann reaktivieren sich die gesunden Inhaltsstoffe wieder.
Ja, finde ich super spannend. Ich habe im Kopf gerade so, also ihr nehmt jetzt alle einen Brokkoli zu Hause, ihr reibt den auf der Reibe, ehrlich jetzt mal, denke ich mir. Dann machst du dir aus Wasser, Melone und Senf ein Dressing, was ich mir super gut vorstellen kann tatsächlich, ein paar Nüsse noch mit rein und dann mischst du das Ganze. Dann hast du ein richtig krasses Essen, was ich mir echt gut vorstellen kann, was echt gut schmeckt. Und ein bisschen frische Kresse rein.
Also, brauchst du nur noch ein stabiles Bett.
Ja, aber es schmeckt, glaube ich, auch echt gut. Also ja, ich werde es ausprobieren für euch.
Ja,
ja. Ja, ehrlich. Also, du hast es ja schon mal angesprochen, die Nüsse. Aber was ist mit den Nüssen genau? Alle Nüsse oder nur spezielle?
Von welchen sprichst du jetzt?
Ich rede von essbaren Nüssen wie Walnüssen und... Ja,
also genau. Natürlich passend zum Thema gibt's auch was auf die Nüsse. Wobei man diesen Satz mit etwas Fantasie natürlich auch wieder missverstehen könnte.
Mhm. Du, lieber Achim?
Nüsse? Nee, ich habe das nicht missverstanden. Ich bilde nur alle quasi Erwägungen einmal ab.
Das ist okay.
Also Nüsse sind ein echter Top-Lieferant für L-Arginin hier wieder. Und da erinnern wir uns sofort wieder an die Wassermelone. Ne? Da haben wir L-Citrullin, das im Körper zu L-Arginin bzw. in den Nieren L-Arginin umgewandelt wird. Mhm. Und Arginin wiederum spielt bei der Stickstoffmonoxidbildung eine wichtige Rolle und damit eben bei der Durchblutung. Das ist jetzt einmal diese Verkettung. Also und der spannende Gedanke dabei ist, dass L-Citrullin wirkt eher langfristig, fast wie eine Art Retardprinzip, wie ich das gesagt habe, ne, mit dieser Kapsel, während L-Arginin direkt zur Verfügung steht, aber auch schneller wieder verstoffwechselt wird. Das heißt, genau deshalb kann eben die Kombination von beiden besonders interessant sein. Mhm. Also was du jetzt eben da schon dir zusammenfabuliert hast. Also ich hätte jetzt gesagt, Melonenschiffchen zum Frühstück und über den Tag verteilt oder vor der sportlichen Belastung, ich fast gesagt, eine kleine Handvoll ungesalzene Nüsse als Snack. Und was danach passiert, das müssen alle Beteiligten dann schon selbst herausfinden. Also wenn du noch dem Ganzen einen draufsetzen willst.
Ja, das finde ich aber gut. Aber wir haben da jetzt echt schon was Gutes zusammen. Also jeder schreibt wahrscheinlich schon kräftig mit, was ihr natürlich nicht machen müsst. Aber eine Frage hätte ich tatsächlich zu den Nüssen, egal welche. Oder ist es dann Walnuss oder irgendwas spezieller, wo du sagst Mandeln?
Ich bin immer für Walnüsse, Haselnüsse verträgt jetzt nicht unbedingt jedermann. Also nicht einfach quasi den Partner da einflößen, nicht, dass er da mit dem Ausschlag irgendwie im Bett liegt oder Atemnot kriegt. Ja, das sollte man nicht tun. Aber die meisten Studien gibt es immer zu den Walnüssen. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass das von der, sagen wir mal, Walnuss-Industrie-Lobby auch unterstützt worden ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, da kann man nichts falsch machen, wenn man da die Walnüsse nimmt.
Tja. In diesem Sinne, geh mal ab zu mir, würde ich sagen.
Geh mal zu dir.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
So, lieber Antonina, jetzt habe ich alles runtergebetet, was mir, oder also an Lebensmittel, wo es zumindest biochemisch eine gute Herleitung gibt, dass sie einen Einfluss haben auf ein besseres Liebesleben.
Mhm.
Und jetzt kommst du, wie sieht eigentlich für dich das perfekte Date-Menü aus? Obwohl du natürlich auch beachten solltest, dass man da nicht zu viel sich da irgendwie einverleibt.
Ja gut, man sollte natürlich nicht so viel essen, du hast es auch schon gesagt, aber da komme ich gleich dazu. Es gibt einfach erstmal so ein paar Sachen, wo ich euch gern auch so ein paar Tipps geben wollen würde, was bestelle ich lieber nicht, wenn ich essen gehe, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin ins Restaurant komme. Und natürlich fängt es an mit zwiebellastigen oder auch gerade mit rohen Knoblauch zwiebellastigen Speisen. Also das lassen wir lieber. Ne? Aber das machen wir auch in der Küche dann. Wir reduzieren das Ganze dann eh schon, weil wir wissen natürlich, ist vielleicht nicht so schön, weil da hat man nicht so ein schönes Mundgefühl. Also ich sollte jetzt vielleicht keine Bruschetta essen, kein Tzatziki, Aioli, Döner und so. Das sind so Sachen, beim ersten Date ist das nichts.
Das sind eigentlich auch so ein bisschen die Regeln, die wir beherzigen müssen, wenn wir ins Frühstücksfernsehen oder so gehen.
Stimmt.
Wenn wir im Interview sitzen oder auf einen Termin gehen, da muss man jetzt nicht unbedingt verliebt für sein.
Ja, das stimmt. Aber beim nächsten, da habe ich wirklich, das ist wirklich so, man sollte auch wirklich vermeiden, schwierig zu essende Lebensmittel zu bestellen. Fingerfood, also was auch viel Dreck macht, wie Hähnchen, dann zum Beispiel Spare Ribs.
Ach, ich finde das eigentlich ganz, ich finde das
ja, findest
ganz
du das gut.
Ja, voll. Du kannst ja, also die Lebenserwartung von einem anderen testen, also wie er sich da verhält.
Also ich finde es auch lustig, aber
isst er mit den Händen? Versucht er sich mit Messer und Gabel?
Ich finde das ganz unangenehm.
Desinfiziert er sich die Hände? Was macht er? Macht er sich ein Lätzchen? Oder
aber findest du das gut beim ersten Date?
Weißt du, was ich machen würde?
Ja.
Ich erzähle, das ist eine Idee jetzt hier, ganz spontan. Okay. Aber einfach mal eine geschlossene Auster rüberschmeißen und dann, und dann mal gucken.
Oder einen Hummer aus. Hummer, einen ganzen Hummer, wo man dann wirklich mit der Hummergabel rein muss und so. Also ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ist nur ein Tipp. Kann man auch mal als Challenge sehen. Ein
guter Verhaltenstest zumindest.
Ja, das stimmt wohl. Und dann gibt's noch so ein paar Sachen, zum Beispiel Spinat, Lauch, Mohn. Was jetzt keine schlechten Lebensmittel sind, aber das sind halt genau die, wo zwischen den Zähnen hängen bleiben. Und ich finde, das ist so ein bisschen unangenehm eigentlich. Mhm. Und genauso wie scharfes Essen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da muss ich mich immer wirklich, wenn dann einer bestellt und sagt, ja, scharf ist für mich gar kein Problem. Und dann sitzt er gegenüber.
Sitzt vor dir, als ob du in der Sauna zusammen beim Aufguss sitzt.
Innerliche Schwitzen auf der Nase, stehen schon die Perlen und es kommt kein Zucken. Aber eigentlich siehst du, oh Gott, dieses arme Pärchen strengt sich gerade so an. Aber ich finde es eigentlich auch lustig. Ja, das sind so ein bisschen Sachen, die sollte man einfach nicht tun, ja. Und dann habe ich noch einen Tipp, nicht so lang am Handy sitzen. Bitte beherzigt das, lasst es auf der Seite liegen und beschäftigt euch mit eurem Gegenüber.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
So, aber von unseren No-Gos im Restaurant gehen wir jetzt weiter mit, was koche ich denn am besten, oder Achim, was willst du?
Wie kochst du eigentlich? Wenn du was vorhast.
Also, natürlich ist es so, man will ja dann auch nicht irgendwie stundenlang in der Küche stehen. Ja, man hat da irgendwie also manche schon, ne, die machen da richtig, aber das musst du gar nicht. Ich finde, was immer funktioniert, ist einfach Pasta. Ehrlich, das ist was, das mag. Ja, du lachst jetzt. Pasta geht immer. Also ich würde keine schon, doch, ehrlich.
Das ist der Punkt, wo ich auch nicht mehr ernst bleiben kann. Ich stelle mir gerade vor, lange zu kochen, will keiner lange in der Küche stehen.
Das will doch keiner.
Kommt ja drauf an, wie man in der Küche steht.
Jetzt, Achim, was ist denn hier los? Schluss jetzt. Der hat vielleicht auch schon ein bisschen was von seinem Melonensaftchen getrunken.
Ja, genau.
Ich weiß
genau,
es nicht so. Also,
nicht
Pasta.
Zu lange in der Küche stehen.
Nicht zu lange in der Küche stehen.
Nicht natürlich, zu viel, nicht zu schwer.
Das wollte ich noch sagen. Also, nicht so schwere, also man muss jetzt keinen Schweinebraten da machen. Das ist natürlich eher kontraproduktiv mit Klos und Soße und was weiß ich was. Also das macht man nicht. Ich war eher was Leichtes, was Lockeres, wo nichts so im Magen liegt, ja, das wäre gut. Man muss keine 10 Gänge machen, das ist auch ganz wichtig, ja. Also du hast ja schon schöne Sachen gesagt. Mir ist das vorhin jetzt unterm Reden eben mit diesem Brokkoli. Ich finde das echt gut, ich mache das mal. Da kriegt er das Rezept dann davon. Ich glaube, das ist echt lecker.
Aber das ist natürlich auch nicht immer so ein leichtes Thema.
Ja.
Aber darf ich da noch, ich hätte da noch, ich weiß, es ist dein Part,
aber ich habe
Sachen dazu zu erzählen. Was man fragt sich ja dann immer, also wenn jetzt mein Spezialgericht, keine Ahnung, schon eine Schweinshaxe wäre, soll ich das nicht unbedingt machen, um da irgendwie aufzutrumpfen. Aber man sollte auch nicht versuchen, das zu machen, was der vermeintliche Partner, Partnerin auch besonders gern isst, weil man eigentlich immer nur Fehler machen kann.
Ja, niemals.
Es schmeckt nie so wie bei Muttern, also bloß nicht der Vergleich irgendwie mit den Eltern. Und einfach was kochen, das habe ich mal für irgendeine Geschichte, habe ich das mal geschrieben, ich weiß aber nicht mehr für welche, dass man was kocht, was alle Geschmäcker sozusagen bedient, also was möglichst Fremdes. Wolltest du das auch sagen?
Nein, was Fremdes würde ich nicht sagen.
Also was jetzt nicht das beliebteste Essen, oder wenn man fragt, was würdest du denn gern essen?
Das würde ich nie fragen.
Eher quasi so diese Liste abfragen, dass man genau das eben nicht macht,
um da nicht
ins Fettnäpfchen zu treten. Aber dass man natürlich schon die Vorlieben akzeptiert, wenn jemand sich vegan ernährt.
Ja, natürlich.
Präsentiert dem jetzt kein Schweineschnitzel.
Ja, das wäre natürlich schwierig. Ja. Ne? Aber ich würde echt sowas machen, wo immer funktioniert. Und das ist wirklich, also in meinen Augen, echt eine Pasta. Keine langen, keine Spaghetti oder irgendwas. Das ist wieder schwierig für manche zu essen. Also da gehen wir wieder weg. Aber zum Beispiel auch, man kann ein bisschen zeigen, was man kann, wenn man zum Beispiel Tortellini daheim macht. Nicht schwer hergestellt. Ja, jetzt, nein, lach nicht.
Nicht aus der Dose.
Du meinst hier Ravioli, gell? Schwierig. Aber es ist super einfach gemacht. Man kann sich trotzdem ein bisschen beweisen. Und dann kann man sagen, okay, man macht halt vielleicht ein Pesto dazu. Einfach nur eine, keine Ahnung, Salbeischaum oder irgendwas Einfaches, wo man sagt, okay, wow, aber nicht aufwendig. Und was ganz wichtig ist, das ist mein Punkt, und du weißt, ich sage ihn immer wieder, man muss es einfach schön anrichten. Das Auge isst mit. Du kannst einfach den Pasta oder ist ja ein Salat oder was du auch immer anrichtest, einfach hinklatschen und dann sieht es aus wie, oder du kannst es einfach mit ein bisschen Liebe anrichten und dann ändert sich das Ganze schon mal. Zum Beispiel, wenn ich die Tortellini mache, dann mache ich oben noch einen marinierten Rucola-Salat oben drauf, bisschen Parmesansplitter und dann zieht das Ganze ein paar Nüsse noch oben drüber und dann sieht das Ganze aus wie im Restaurant und ich habe es selber gemacht und das.
Weil du gerade sagst, Pasta, da wäre mal eine dringende Empfehlung, gerade da. Gelten eigentlich die gleichen Regeln, wie wenn man jetzt auf sein Gewicht achten will, Pasta unbedingt al dente zubereitet. Ach so. Also nicht zu weich gekocht, weil man dann einen gleichförmigen Anstieg des Blutzuckers hat, also einen gleichförmigen Blutzuckerspiegel. Mhm. Und wenn die Pasta zu weich gekocht ist oder beim Reis ist es ähnlich oder auch bei den Kartoffeln, dann kann es halt zu Schwankungen im Blutzuckerspiegel kommen, das heißt Müdigkeit. Und wenn ich dann auf der Couch sitze und habe so eine,
das wollen wir nicht.
Krieg so eine Fressnarkose, dann ist es auch nicht so gut. Ne?
Dann lieber also, vielleicht danach essen. Ja. Wie wäre das mal? Das wäre doch mal eine andere.
Also quasi als Hauptgericht. Wie ist es dann?
Ja. Ihr wisst schon, was man meint. Ja. Mhm.
Da bin ich ja ganz froh, dass du jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Lebendbuffet-Empfehlungen hier sprichst.
Nein. Unschuld wie immer. Welche Zutaten machen satt, Achim? Deine Frage kommt wieder.
Welche Zutaten machen satt, sind aber nicht belastend und schwer?
Ja, also du kannst halt echt schön ein bisschen spielen, wenn du sagst, okay, du nimmst Granatapfelkerne oder auch zum Beispiel, finde ich sehr gut, ist dunkle Schokolade. Gerade wenn ich sage, okay, ich will ein Dessert machen, finde ich das ganz schön, weil das ist einfach nicht so das, wo man sagt, okay, puh, das ist so schwer und es ist trotzdem noch mit ein bisschen zum Beispiel Chili aufgerundet und ein bisschen Nüsse, kann ich da echt schöne Sachen machen. Und was ich einfach ganz schön finde, ist zum Beispiel auch Vanille. Vanille ist für mich so, ich weiß nicht, wenn ich das rieche einfach, das gehört ja auch irgendwie dazu. Der Geruchssinn gehört dazu und das Ganze macht es so rund. Also das ist auch zum Beispiel ein Gewürz, ne? Wo das ganz, ganz toll macht.
Was ich mich da immer frage bei der Vanille, wie kriege ich ein maximales Vanillearoma hin? Also ich habe das schon ganz oft gehabt, dass ich dachte, oh, ich müsste mir jetzt eine Bourbon-Vanille und dann eine Vanillemilch machen. Und ich habe irgendwie diesen Vanillegeschmack nicht hingekriegt. Was ist der Zaubertrick, dass Vanille nach Vanille schmeckt?
Ja, also das ist ganz wichtig. Also ich schneide diese Vanille. Also Vanille würde ich immer...
Die Schote
benutzen. Also klar gibt es viele, viele Texturen. Es gibt Pulver, es gibt ja das in jeder Form. Aber ich würde wirklich frische Vanille kaufen. Es kostet ein bisschen was, ich weiß. Ist es aber auch wert. Bedeutet, ihr könnt es wirklich auch super benutzen. Ihr schneidet die längs auf. Dann kommt das Mark, ganz wichtig. Gemacht. Und ganz wichtig, nicht wegschmeißen. Liebe Grüße an meine Azubis, die das Mark schön auskratzen und dann schon mal weggeschmissen haben. Und ich daneben stand, oh nein. Dann auskratzen und dann die Schote mit in die Milch, ganz wichtig. Und dann die Milch ganz leicht erwärmen, nicht kochen, um das geht's nicht. Ne? Aber wenn ich die ganz leicht erwärme, lösen sich die Aromastoffe viel, viel besser und das Ganze dann nochmal ziehen lasse. Also wenn ich jetzt Zeit habe, dann hast du die maximal. Also wenn du sagst, okay, du lässt die über Nacht einfach im Kühlschrank, mehr Vanille geht gar nicht. Also da bist du...
Es gibt nichts Unterstützendes, dass man da sagt,
jetzt musst du nicht.
Salz.
Klar, Salz ist immer gut, gebe ich in alles, was ich süß mache, kommt eine Prise Salz rein, weil das Ganze das einfach aufwägt. Ne? Aber eigentlich, wenn du das richtig machst, dann hast du pur Vanille. Und natürlich, wenn du einen Rest hast von der ausgekratzten Schote, immer irgendwo, jetzt lacht er wieder. Aber
ja, weil ich gerade so ein schöner Eierlikör, so ein Liebesmenü.
Das ist ein bisschen schwer vielleicht, oder?
Findest du?
Ja, würdest du gut finden?
Also wirklich, ich trinke ja keinen Alkohol, aber
ein Eierlikör?
Ich damals bei meiner Oma schon aus der Kommode gesippelt und so. Also die hatte immer irgendwie einen Eierlikör.
Und den kann man auch ganz toll selber machen.
Und schöne Grüße an Jürgen Meschede, meinen alten hautigen Freund. der hat immer irgendwie ein Eierlikörchen, Mango beispielsweise und so. Da muss ich mich immer sehr zusammenreißen. Also ich bin sehr reduziert im Alkohol, aber Eierlikör.
Das ist deine Schwachstelle, liebe Zuhörer.
Eierlikör.
Ja, wir lernen nie aus über dich.
Kaum jemand, dem ein Eierlikör nicht
schmeckt. Ja, ehrlich? Also ja. Ist okay, aber...
Habe ich neulich übrigens einen riesen Fehler gemacht mit Eierlikör, um nochmal so eine Schote irgendwie aus dem echten Leben zu erzählen.
Also heute ist echt gut.
Ja, ich hab versucht, die Zora, kennt man ja vielleicht, ZDF, die hat irgendwie was gepostet und also ich bin jetzt nicht fremdgegangen, du weißt ja, dass du meine Leibköchin bist. und die hat aber so ein Eis gemacht.
Ach so, draußen.
Draußen
ja,
und so,
gesehen,
ne? Und,
ja.
Und ich habe mir abends, hab ich mir das, boah, hast du jetzt auch Bock drauf?
Hast du gemacht?
Und dann bin ich rausmarschiert und hab dann irgendwie da rumgekleppert und so und hab mir gedacht, also die Zutaten, die sie da empfohlen hat. Und dann hab ich mir gedacht, weißt du was? So ein Schuss Eierlikör.
Hast du ihr geschrieben dann? Hast du gesagt,
so, pass auf. Und dann den Fehler habe ich vorher gemacht und hab den Eierlikör da rein. Und dann hab ich mir fast die Schulter ausgekugelt, weil es natürlich nicht mehr fest geworden ist. Die Schlauberger wegen des Alkohols. Ich, so, wie gesagt, das ist mit Sicherheit gut, aber ich hatte dann eher Milch, einen Eisshake und halt eben keinen.
Aber schmeckt
Eis.
Auch. Du hast einen Milchshake gemacht.
Also den Fehler, auf den man nie kommen würde, den ich gemacht habe, Eierlikör reinzumachen, sollte man nicht tun.
Ja, es kommt immer auf die Menge drauf an. Alkohol ist schon gut im Eis eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, weil es natürlich auch cremig macht. Aber es kommt.
Ich stell dir das mal vor.
Eierlikör-Eis schmeckt voll gut.
Nein, ich stelle das mal, wie, weil du sagst, nicht lange in der Küche stehen. Aber du hast so ein Candlelight-Dinner,
ja.
Dann gehst du raus in den Schnee. Mit einer Schüssel.
Jetzt hätte ich fast was gesagt. Ja, mit einer Schüssel.
Raus.
Ja.
Dann schlägst du dann Eis auf, kommst rein.
Ja, gut,
rein,
das ist schon beeindruckend.
Der Kamin knistert. Du sitzt noch am Tisch. Du präsentierst dein selbstgemachtes Eis. So, das hat schon was. Also, weil du sagst, nicht lange in der Küche stehen, aber das kann schon auch
ja,
sehr sinnlich sein.
Ja, das meine ich schon, aber trotzdem willst du ja keine 8 Stunden da stehen für eine Soße oder irgendwas. Das meine ich eher.
Aber eine Tütensuppe sollte ich jetzt auch nicht machen.
Nein, bitte nicht. Und gerade auch mit dem Glutamat, nee, da bin ich gar kein Fan davon. Also, das macht mich auch nicht glücklich. Also, das riecht man einfach sofort. Ob es selber gemacht ist oder nicht, siehst du und du riechst es und du schmeckst es. Also dann lieber auf einfache Zutaten, ja. nicht overpacen, das braucht man auch gar nicht. Weniger
aber wirklich ein ernst gemeinter Tipp, also sowas wie Vorlieben und Unverträglichkeiten und so, sollte man vielleicht irgendwie charmant vorher mal
rausfinden,
bevor man sich dann in die Küche stellt und was kocht, dass es da keine böse Überraschung gibt. Gibt es denn noch eine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe, die jetzt untergegangen ist in diesen...
Das ist so schön, dass ich heute meine Fragen selber so ein bisschen stellen darf. Ja. Also, kurzer Tipp noch am Schluss, so zusammenfassend, was kann ich machen? Was immer gut ist, ist so kleine wie Tapas, finde ich einfach schön, kleine Sachen, die man essen kann. Ich habe das noch so im Kopf, ob das stimmt natürlich, weiß ich nicht. Zum Beispiel die Feigen, du hast es vorhin kurz gesagt, das hat man einfach, wenn es um Liebesessen geht, so ein bisschen im Kopf. Da kann man die zum Beispiel das Mark rausholen, mixt es mit Frischkäse zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, oder Ziegenkäse. Und dann hast du einen Mousse, machst du wieder rein, flambierst es. Und servierst in der eigenen Schale. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, sieht cool aus, ist nicht aufwendig und macht nochmal so wow. Oder auch die Avocado, hast du vorhin was erzählt, dass die eben gut ist. Dann einfach gleich noch die Walnüsse mit rein, dann hast du die auch noch da drin. Olivenöl dazu, Salz, bisschen Limette, hast du die beste Creme, wo du brauchst. Also es gibt einfach einfache Sachen, wo man hinstellen kann, wo man sagen kann, okay, ich habe es selber gemacht, macht Eindruck, ist noch gesund, steigert noch die Libido, was will ich mehr?
Und sag mal, gibt es eigentlich auch Lebensmittel, die, also du hast ja gesagt, Zwiebel, Knoblauch, ist ja klar, dass man die jetzt nicht vorher den Geruch negativ beeinflussen. Gibt es denn auch was, was wir positiv wahrnehmen? Also sowas wie, ich denke jetzt ganz spontan, Zitrusfrüchte, Minze,
Vanille, wie ich dir schon gesagt habe. Also das ist ganz, ganz, der Geruch, wenn du den schon in der Nase hast, dann denkst du so, einfach bekömmlich, zum Beispiel auch wenn du Beeren hast. Ich finde zum Beispiel Erdbeeren. Der Geruch von Erdbeeren, auch gekocht zum Beispiel, ist was ganz Angenehmes, wo das Ganze irgendwie ja so sinnelig dann auch irgendwie macht. Ne? Ich finde das eigentlich ein ganz schönes Wort.
Ja, aber was so direkt den, sagen wir mal, den Körpergeruch auch positiv.
Du willst auf was hinaus? Ich bin gespannt, was du mir sagst jetzt.
Ich will heute gar nichts mehr hinaus. Außer vielleicht auf unser Erfolgsrezept der Woche.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
So, nach all der Theorie wird's jetzt ganz schön konkret. Mit Zutatenliste und Anleitung. Natürlich auch zum Nachlesen, wie immer, findet ihr alle Infos in den Shownotes.
Und wir haben uns beim Erfolgsrezept heute gedacht, wenn schon, denn schon. Wir nennen es heute ganz offen unseren sexy Smoothie. Maximal lecker, maximal gesund, maximal schön. Naja, ihr wisst schon.
Wie sinnlich, Achim. Also, was ihr dafür braucht, ist eine Wassermelone. Ihr braucht eine bis zwei Zitronen. Kommt natürlich darauf an, wie groß sie sind. Gerne auch die Bio-Zitronen, dass wir da auch die Schale mit verwenden können. Dann braucht ihr ein schönes Bund Minze, bisschen Basilikum, eine gute Handvoll. Thymian frisch, riecht auch nochmal toll. Bisschen Vanille würde ich noch mit reingeben. Sehr, sehr lecker. Und eine Prise Salz. Das war's auch schon. Und das Ganze wird super schnell gemacht. Ihr schneidet die Wassermelone am Kopf auf. Unten kurz nochmal anschneiden, dass sie auch stehen bleibt. Und dann kommt der Stabmixer zum Einsatz. Und zwar richtig, richtig rein und mixen, mixen, mixen. Weil die weiße Schicht, die muss natürlich mit weg. Ja,
ja, es gibt aber so ein paar Einschränkungen. Ich habe mir das schon sehr oft gemacht. Aber nicht, weil ich jetzt zur Liebesmaschine werden wollte, sondern weil es einfach wahnsinnig lecker schmeckt. Es ist echt gut und es ist vor allem, man braucht nicht unbedingt noch ein Gefäß und es ist total einfach und lecker. Aber mein Tipp wäre wirklich, dass man das, gerade wenn man da noch nicht so viel Übung drin hat, also oben muss natürlich die Öffnung groß genug sein, dass man den Stabmixer ordentlich reinkriegt und unten quasi das, was man abschneidet, ist mir am Anfang ein paar Mal passiert,
dass ich
da etwas zu tief geschnitten habe und dann bin man da natürlich rumpüriert und
dann
so.
Läuft's auf.
Deshalb man einfach eine große Schüssel, die Melone in eine große Schüssel stellt und es dann sozusagen püriert. Und das dann kann eigentlich überhaupt nichts passieren.
Ja, und da wird alles zusammengemixt. Am Schluss vielleicht noch einmal kurz durchpassiert, wer das nicht mag, dass es so stückig ist. Und dann kann man das eiskalt gerne trinken, servieren oder was man auch immer damit machen will.
So. Wir freuen uns über euer Feedback, wenn ihr den Sexy Shot mal nachgemacht habt. So, alle Infos gibt's in den Shownotes.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Love Food Folge angekommen.
Wenn ihr heute etwas mitnehmt, dann vielleicht das. Essen kann ziemlich sexy sein oder machen.
Damit ihr euch das besser merkt, haben wir natürlich wie immer ChatGPT gebeten, das Ganze in einen kleinen Reim zu packen. Hier kommt unser Chili-Vanilli-Food-Reim der Woche.
Lust wächst nicht einfach über Nacht, doch klug gewählt ist viel damit gemacht.
Mit gutem Essen, Maß und Zeit ist Herz und Körper eher bereit.
Wusste gar nicht, dass ChatGPT auch flirten kann. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Ist Ernährungswissen mit Biss. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war Ist Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.